NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. Juni 1836. Der Todestag des französischen Physikers und Mathematikers André-Marie Ampère.
November 1793. In der Seidenstadt Lyon regiert die Guillotine. Die französische Revolution frisst ihre Kinder, auch Jean-Jacques Ampère, Seidenhändler im Ruhestand und Friedensrichter mit Polizeigewalt. Er hatte den Jakobinermob bekämpft und den Anführer hinrichten lassen. Jetzt ist sein eigener Kopf unter der Guillotine gefallen.
Als die Nachricht die Familie in ihrer Bergidylle erreicht, zerschneidet das Messer des Fallbeils auch die unbeschwerte Jugend des 18-jährigen André-Marie Ampère. Ohne seinen Vater, den geistigen Fixpunkt, verkriecht sich der Jüngling in sich selbst. Bis nach langen Monaten André-Marie als Mann in die Welt zurückfindet. Vor allem durch die Liebe zu dem jungen Mädchen mit den goldenen Haaren.
Aufgebrochen wurde das ja wieder durch die sehr intensive Liebe zu Julie Caron, mit der er dann auch einige Jahre zusammen verbracht hat, die er später als die glücklichsten Jahre seines Lebens bezeichnet.
Professor Friedrich Steinle, Wissenschaftshistoriker und Ampère-Experte an der TU Berlin.
Ein Sohn entspringt dieser Verbindung und Julie stirbt relativ jung. Und das war der zweite, vermutlich noch dramatischere Einbruch in Ampères Leben, der dann auch dazu führte, dass er Lyon den Rücken kehrte, der Stadt, in der er da unterrichtet hatte, und nach Paris sich orientierte.
In Paris des Jahres 1804 aber und in der arrivierten Wissenschaft ist der 29-Jährige absoluter Außenseiter. Kein Wunder bei seinem Werdegang.
Sein Vater war durch Rousseau ja stark inspiriert und hatte die Idee, eine rousseauische Idee, die Kinder erziehen sich am besten selber, indem man ihnen die Bibliothek öffnet. So auch seinem Sohn André-Marie gegenüber, der das auch wirklich wahrgenommen hat.
Der frühreife Junge liest Buffons dicke Naturgeschichte, Voltaire, Racine. Zehnjährig verschlingt er Diderots Enzyklopädie, mehr als 20 Bände, bevor ihn grundlegende mathematische und mechanische Werke faszinieren.
Also wesentlich autodidaktisch und offenbar sich eben zu mathematischen und naturwissenschaftlichen Themen früh hingezogen gefühlt hat. Bis zu dem Grade, dass dann seine mathematische Begabung so offenkundig wurde, dass er ja dann auch relativ rasch ins französische Schulwesen Einzug gefunden hat und als Lehrer ans Lycée kam, in der Nähe von Lyon.
Ohne regelmäßigen Schulbesuch, ohne Universität. Eine Begabung, die für sich spricht. Aber in Ampères Seele wohnen Religion und Wissenschaft, französische Rationalität und deutsche Philosophie nebeneinander. In Pariser Gelehrtenkreisen völlig indiskutabel.
Die Hinwendung zur Kirche, zum Katholizismus, gar zu etwas wie Mystizismus, das war nicht salonfähig in Paris. Dass er eben auch philosophische Literatur zur Kenntnis genommen hat, die in Pariser Kreisen ansonsten auch verpönt war, und auch Ideen der deutschen Naturphilosophie, war äußerst ungewöhnlich.
Frankreichs Forscherelite folgt vielmehr dem Vordenker Napoleon, der sich Ende 1804 selbst zum Kaiser krönt.
Napoleon war davon überzeugt, dass Naturwissenschaft und Technik, vor allem auch mit mathematischem Hintergrund, das Zukunftsthema schlechthin ist, was die Gesellschaft weiterentwickelt. Und hat deswegen genau die Teile der Akademie massiv gefördert, die diese Bestrebungen weiterentwickelt haben. Von daher ist es eine ganz klare Tendenz, wer in Paris in der physikalischen Szene reüssieren will, der muss sich auf diese Mathematisierungsschiene setzen. Ohne das hat man keine Chance.
Auch Ampère macht Karriere nur mit Mathematik und mit Protektion von Freunden. 1806 beginnt er als Professor an der École Polytechnique und avanciert zum Schulinspektor für ganz Frankreich. Zwei Berufe, notgedrungen, denn einer allein reicht nicht für die Familie.
Nach außen konform lehnt Ampère innerlich die Ideologie der Akademie ab, propagiert sie doch einen Menschen ohne Seele und eine Welt ohne Gott. Ampère sucht dagegen in seiner Forschung gerade Gottes Plan. Die Wahrheit hinter den messbaren Tatsachen. Während Napoleon ganz Europa mit Krieg überzieht, besetzt, wieder verliert und 1814 abdanken muss, erobert sich Ampère die Chemie. Die erste moderne Arbeit zur theoretischen Chemie stammt aus seiner Feder, auf mathematischer Basis.
Der Gelehrte stellt sich chemische Elemente in geometrischer Gestalt vor, als Pyramiden, Quader und andere regelmäßige Körper, die sich nur dann zu chemischen Verbindungen zusammenfügen, wenn sie neue regelmäßige Gebilde formen.
Allerdings wählt ihn die Akademie 1814 einzig wegen der reinen Mathematik zum Mitglied. Da ist Ampère 39. Nach katastrophaler zweiter Ehe geschieden, kümmert er sich um die Kinder. Als Forscher etabliert und anerkannt. Mehr aber nicht, läuft ihm die Zeit für den Olymp der Wissenschaft langsam davon.
Doch erst Anfang September 1820 kommt seine Chance. Es ist seine letzte.
An diesem Montag berichtet Ampères Freund François Arago in der wöchentlichen Akademiesitzung über eine unglaubliche Neuigkeit: Elektromagnetismus.
Nach jahrelanger Suche hatte der dänische Physiker Hans Christian Ørsted Aufregendes entdeckt und europaweit publiziert. Fließt elektrischer Strom durch einen Draht, wird eine Magnetnadel nahebei abgelenkt. Strom produziert also Magnetismus. Und das wiederum heißt, Elektrizität und Magnetismus gehören irgendwie zusammen.
Die Akademieweisen schütteln amüsiert die Köpfe. Unmöglich. Das hatte ihr berühmter Landsmann Charles Coulomb doch längst gezeigt.
Danach konnte es einfach keine Wechselwirkung zwischen der Elektrizität und den sogenannten magnetischen Drähten geben. Jedermann war der festen Meinung, dies sei unmöglich.
Schreibt Ampère einem Bekannten.
Jedermann leistet Widerstand, wenn er seine hergebrachten Ansichten ändern soll.
Warum also diesem Ørsted glauben, diesem Anhänger der romantischen deutschen Naturphilosophie?
Die französischen Kollegen, die das für eine Spintisiererei hielten, haben Ørsteds Entdeckung unter anderem als une nouvelle rêverie allemande bezeichnet, eine neue deutsche Träumerei. Aber als es Arago, der ja den Befund nach Paris bringt, in einer Akademiesitzung gelingt, den Akademiemitgliedern dieses Experiment vorzuführen und damit alle Zweifler zum Schweigen bringt, da ist Ampère nicht mehr zu halten. Er stürzt sich mit einer ungeheuren Intensität auf die Erforschung dieses neuen Effektes. Begibt sich damit in ein Feld, was ihm überhaupt nicht vertraut ist, nämlich Experimentieren, physikalisches Experimentieren hat er bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gemacht.
Ein ziemliches Risiko also. Wissenschaftshistoriker Friedrich Steinle über die Gründe.
Die Motivation, die hat viel mit einer gewissen Unzufriedenheit mit dem ihm einseitig erscheinenden Mathematisierungsprogramm in Paris zu tun. Und dann eben zum anderen mit einer gewissen Grundsympathie für die Ansätze, die aus dem deutschsprachigen Raum kommen.
Der Katholik Ampère will physikalische Phänomene nicht nur in mathematische Formeln kleiden. Er will tiefer sehen, innere Zusammenhänge erforschen, mit Goethes Faust erkennen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Noch während Aragos Vortrag hat er begriffen, jetzt oder nie, alles passt zusammen.
Er hat Unterstützung in der Akademie. Er hat Zeit. Seine Inspektionen sind erledigt, die Vorlesungen der Polytechnik noch nicht angelaufen. Er hat Geld für Versuchsapparaturen und Assistenten und vor allem sein größter Konkurrent, Jean-Baptiste Biot, ein Top-Experimentator, ist außer Landes. Er weiß also,
dass er alles tun muss, um diese Abwesenheitsphase Biots zu nutzen, um den Vorsprung, den Biot als Experimentator per se hatte, aufzuholen. Und das ist ihm eben auch gelungen.
Fieberhaft stürzt sich Ampère in komplizierte Versuche mit Drähten, Spulen, Batterien und Magnetnadeln, bombardiert die Akademie jede Woche mit Neuigkeiten.
Ampère war besessen davon, möglichst viel aus diesem wirklich neuen und offenbar vielversprechenden Feld herauszubringen. Er hat zum Teil Akademievorträge angekündigt, zu einem Zeitpunkt, wo er noch gar nicht genau wusste, was er da eigentlich vortragen möchte. Aber Sie können nicht in die Akademiesitzung kommen und sagen, jetzt möchte ich auch mal noch einen Vortrag halten. Sie müssen den vorher ankündigen. Und er war sich sicher, bis dahin würde er was haben, dann hat er ihn angekündigt. Noch ein stärkerer Ausdruck des Fieberhaften lässt sich kaum festmachen.
Wie ein Trüffelhund nimmt er Witterung auf, sucht hier und dort, entwirft immer neue Versuchsapparate, verbessert, probiert, hellwach für alles Neue. Ein Musterbeispiel offener Forschung. Und er findet seinen Schatz.
Eine im Grund zwingende Idee. Wenn ein stromführender Draht wie ein Magnet wirkt, dann müssten sich zwei stromführende Drähte wie zwei Magnete gegenseitig anziehen oder abstoßen. Kaum hat der 45-Jährige genau das entdeckt, entwirft er eine grundlegend neue Vorstellung. Aller Magnetismus wird von elektrischen Strömen erzeugt.
Er hat überhaupt keine Scheu, Hypothesen sich zu bilden, provisorisch mit ihnen zu arbeiten und dann, wenn sie funktionieren, sich dann aber auch relativ schnell darauf festzulegen.
So behauptet er vom Erdmagnetismus,
dass es gigantische Ströme im Erdkörper gibt. Er gibt uns große Argumente dafür, warum es eigentlich sowieso gar nicht anders sein kann, dass solche Ströme existieren müssen. Solche stellt er sich dann auch in Magneten vor, in Stabmagneten.
Nur finden kann er sie nicht. Kurzerhand wirft er seine Hypothese um und behauptet nun, es handle sich in Permanentmagneten
um eine gigantische Anzahl von mikroskopischen, winzig kleinen Strömen, die er dann auch relativ schnell Molekularströme nennt.
Im Wesentlichen ein bis heute richtiges Bild. Mit Fantasie erschließt der Außenseiter der Physik ein neues Gebiet, die Elektrodynamik. Dynamik, weil Ampere elektrische Ströme, heißt bewegte Ladungen, untersucht und die Elektrostatik zuvor nur ruhende Ladungen beschrieb. Professor Friedrich Steinle.
Und diese Fantasie hat mit der Außenseiterposition auch insofern zu tun, als er eben auch und mit Sympathie ganz andersartige Ansätze zur Kenntnis nimmt und durchdenkt und nicht von vornherein davon ausgeht, das ist sowieso Quatsch, wenn es nicht mathematisiert ist. In der Hinsicht hilft ihm seine Außenseiterposition zu einer deutlich größeren Offenheit als vielen Insidern.
Dennoch, Paris bleibt Paris. Das wissenschaftliche Establishment verlangt eine mathematische Formel für die Anziehungs- und Abstoßungskräfte seiner Strommagneten. Nur dann wird er zu den Unsterblichen aufsteigen.
Also ändert Ampère seine Forschungsstrategie radikal, konzentriert abrupt alle Kräfte auf diese Formel. Der Trüffelhund wird zum Jagdhund, der nur noch einer Spur folgt. Alles Störende schiebt er beiseite. Eine erfolgreiche und fatale Entscheidung. Ampère findet seine Formel, aber er ignoriert eine weitere wunderbare Entdeckung, das Spiegelbild zum Elektromagnetismus, die elektromagnetische Induktion. Dynamischer, veränderlicher Magnetismus induziert elektrische Ströme. Die Grundlage des Dynamo und der modernen Elektrotechnik.
Einer der wichtigen Ampere-Biografen spricht davon, dass Ampere diesen Effekt unter den Teppich gekehrt hat. Und das ist auch, glaube ich, die beste Bezeichnung für das.
Als 10 Jahre später der britische Ausnahmeexperimentator Michael Faraday die Induktion neu entdeckt, ärgert sich Ampere schwarz und schreibt an den befreundeten Forscher:
Ich maß diesen Experimenten keine Bedeutung mehr zu, aber sie nicht weiter zu verfolgen, war ein Irrtum.
Englisches Understatement eines Franzosen. Amperes einziger Trost: Mit seiner Formel hatte er sich 1826 in den Annalen der Physik verewigt. Allerdings,
kein Mensch rechnet mehr mit ihr, man braucht sie nicht.
Denn 1864 stellte James Clerk Maxwell seine berühmten Maxwellschen Gleichungen auf und fasste darin Elektrizität, Magnetismus und Licht zusammen. Diese gemeinsame Wahrheit hinter den verschiedenen Naturphänomenen hätte Amperes Verständnis von Naturwissenschaft zutiefst befriedigt.
Doch André-Marie Ampère war am 10. Juni 1836 in Marseille gestorben, auf einer Dienstreise. Denn noch mit 61 musste er Schulen inspizieren und Schüler prüfen. Heute erinnert die Einheit der Stromstärke, Ampere, an den Physiker und Mathematiker. Die Inschrift des Grabsteins auf dem Pariser Montmartre-Friedhof zählt seine Verdienste auf und schließt:
Er liebte die Menschen. Er war einfach, gut und groß.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burkmer an André-Marie Ampère, der heute vor 175 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.